Also was passiert mit dem Geschlecht? Das ist einmal gross gedehnt worden, oder zweimal, oder dreimal, oder fünfmal, und dann wieder zusammen. Aber eigentlich, die Mehrheit bildet sich zurück. Also das, wo ganz viele so sagen, ich bin jetzt eine Turnhalle, das ist einfach nicht wahr. Also das stimmt nicht. Wir reden von Millimeter Unterschied. Aber die Wahrnehmung davon ist eben, es ist eine Turnhalle.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Baby Steps, weisst
du? Meine Gesprächspartnerin Anja Schifftan hat Sexologie studiert. Sie beratet und therapiert Leute, die mit ihrer Sexualität Mühe haben. Bei uns auf dem Blog hat Anja Schifftan den Beitrag «Schneckli und Pfeifli» geschrieben. Und momentan ist auch ihr Buch «Coming Soon» im Handel. Da geht es um einen weiblichen Orgasmus und darum, wie man besser kommt. Ich bin zwar nicht gekommen, aber ich bin gegangen zu ihr Heim. Und dort haben wir am Küchentisch, zumindest ihre grossen Sammlung von Schleichtierli und auch ihrer Tochter, die sich mit dem bösen iPad beschäftigt hat, über Sex geredet. Viel Spass dabei. Ich habe mir auf dem ganzen Weg hier hierhin vorgestellt, wie du deinen Job deinen Schwiegereltern zum ersten Mal erklärt hast.
Die Frage müsste heissen, meine Grosseltern. Weil das war eigentlich der erste Schritt, wo der warm war, ganz ehrlich. Weil ich habe ja in der Uni angefangen, in Bern, und dort war ich knapp anfangs 20. Und mein Grossvater ist so ein riesen Sprachfetischist. Und dann habe ich mich für meine Lizarbeit entschieden, eben zum Thema Sex, und habe ihn dann mal angefragt, ob er das würde korrigieren. Und das ist so die erste Berührung so mit dem Thema Sexualität quasi öffentlich gewesen. Und er hat dann angefangen, die zu korrigieren, und nach einem Tag hat er mir angerufen und gefunden, es sei sich jetzt nicht so bewusst gewesen, was er da korrigiert. Hat aber gefunden, doch, es sei gut, und ab dann ist sein Interesse geweckt gewesen. Und dann irgendwann am Schluss von der Lizarbeit ist er dann gekommen und hat gefunden, gut, ich sehe, was du in Zukunft wirst machen. Du hast meine Erlaubnis. Und ich musste total lachen, weil mein Großvater ist schlussendlich dann mit 94 gestorben. Und sein einziger, also das heisst, er hat mich noch etwa 10 Jahre, also er war schon 80, als ich dann das gemacht habe. Und sein einziger Vorbehalt war dann, als ich mal im Blick einen Artikel über Analsex produziert habe, wo er dann gefunden hat, Tanja, jetzt haben wir gerade Freunde angerufen, kannst du bitte aufhören, über die Hintertür zu reden? Und dann war er doch ein bisschen sehr gefordert gewesen, aber sonst sehr souverän. Ja, und meine Schwiegermutter, es gibt nur meine Schwiegermutter, die hat sich nicht gewagt, etwas zu sagen. Weil die hat mich angeschaut, hat gefunden, ah, ich bin recht viel jünger wie mein Mann, und hat gefunden, du bist anders als ich, und das ist total okay. Und es ist wirklich super, weil sie haben, glaube ich, ein paar Mal leer geschluckt, als ich in die Familie gekommen bin, aber haben dann gefunden, eigentlich ist die recht cool. Und dann hat sie das sehr, sehr, sehr souverän genommen.
Und sie hat dann vorher schon gewusst, was du machst?
Ja.
Aha.
Ja. Aber sie hat dann wirklich, sie hat dann gefunden, ja, mal, sie wissen, wer ich sage. Es ist, glaube ich, okay, ich sage nette.
Ja, das finde ich auch. Finde ich auch. Wie bist du denn mit 20 drauf gekommen, dich so einem Thema anzunehmen? Also eben mit 20 irgendwie noch so knapp bei meinen Anfängen war, überhaupt irgendwie meine Sexualität zu entdecken?
Das war eben genau der Grund, wieso ich dazu gekommen bin, weil ich ab 18 meinen Partner hatte, meinen ersten Freund, wo ich schlussendlich 8 Jahre zusammen war. Und ich habe so gemerkt, eigentlich meine erste Erfahrung mit ihm und dann aber gerade so eine lange Beziehung. Und zudem hat niemand etwas können sagen, weil alle, die ich kennt habe, die waren in dieser Phase am Ausprobieren, und ich war irgendwie die Einzige, die das wie hat müssen üben, wie machst du das in der Wiederholung und so. Und dann habe ich angefangen zu studieren, also das war dann so ein bisschen zeitgleich mit dem Studienanfang gewesen. Und dann habe ich dann meine Gynäkologin gefragt, weil ich dann so Fragen zum Orgasmus hatte und irgendwie, also alles Mögliche wollte wissen. Meine Gynäkologin, habe ich dann gemerkt, der ist A, ein bisschen unwohl, und B, die hat sehr viel von persönlichen Erfahrungen anfangen zu erzählen. Oder gesagt, ja, andere Patienten haben halt auch. Und dann, aber irgendwie, wie, ich habe nicht das Gefühl gehabt, es sei wie so eine Antwort, wo, das ist ja so. So irgendetwas, oder eine Erklärung. Und dann habe ich schon im Studium bin ich in Therapie gegangen, wie für Therapieausbildung musst du das wie machen. Und dann habe ich dort einen Therapeut gefragt und der hat ähnlich reagiert. Und dann habe ich wie gefunden, aber Gott, gibt es niemanden, der da Forschung macht und der wissenschaftlich und Antworten kann geben kann. Und es hat es irgendwie einfach nicht gegeben. Und dann habe ich dann irgendwann gefunden, so, jetzt mache ich die Leidensarbeit dazu. Und dann hat er meinem Professor gesagt, nein, das darfst du nicht, weil das interessiert niemand, das ist nicht wirklich ein psychologisches Thema. Und ich fand, sicher.
Weil das ist eines der grössten Themen der Menschheit.
Völlig. Also ich habe nicht verstanden, was eigentlich das Thema ist.
Ja.
Und dann hat er gesagt, also gut, wir machen den Deal. Wenn du 500 Leute zusammenkriegst für deinen Fragebogen, dann darfst du es dann machen. Und dann habe ich 15'000 Leute bekommen.
Wie hast du das gemacht?
Hey, bö? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe dann mal noch eine Homepage gehabt. Es war ein Online-Fragebogen. Es ist wirklich eine Stunde gegangen, den auszufüllen. Also eigentlich, kein Mensch macht das. Aber irgendwie, es hat sich plumps verbreitet. Keine Ahnung. Und es hat mir eigentlich mehr den Beweis gebracht, hey, die Leute wollen Antworten haben. Die Leute wollen fragen. Und es ist immer noch schweizweit eine von der grössten, nein, weltweit eine von der grössten, wirklich wissenschaftliche Dinge. Also wir haben am Schluss fast 7'000 ausgewertet. Und das ist für Psychologie, das ist eine Riesenzahl. Mhm. Und ich habe einfach immer gefunden, ja, aber siehst du doch, also der Beweis ist wie vollbracht gewesen. Weißt du, nicht irgendwie so, oh, wie toll habe ich das gemacht, überhaupt nicht, sondern hey, die Leute interessiert, hey, mach doch. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben und habe einfach gemerkt, ich finde es einfach mega lässig. Ich finde es macht mega Spass. Und es ist vor allem mega, mega wichtig. Eben, ich sehe es jetzt an unseren Kindern wieder, wie früher, dass ein Thema soll, muss sein. Also hat, ja. Sorry, ich komme bei dem Thema immer so begeistert gesehen. Aber ich finde es einfach mega cool und mega wichtig. Mhm. Und ja, bin darum dann dran geblieben.
Und wenn du sagst, jetzt eben mit euren Kindern, wenn du es wieder siehst, wie sie das eben selber ein bisschen entdecken. Ich denke, sie sind jetzt, deine Kinder, auch in einem Alter mit 7 und 4, was ja eben ein Thema wird, oder?
Es ist schon von Anfang an ein Thema. Oder es ist wirklich, also ich habe dann gemerkt, ich konnte nochmal auf eine ganz andere Art lernen, weil ich also gemerkt habe, nur schon die Tatsache, ein Kind am Geschlecht zu wickeln und zu putzen, hat mich am Anfang gerade ein bisschen unsicher gemacht. Also ich habe, wo ich ganz gemerkt habe, ich höre mich rein, natürlich, so das Mechanische habe ich gut können. Aber ich habe dann gemerkt, so, okay, wie geht es mir eigentlich mit wirklich heranschauen? Wie geht es mir eigentlich mit wirklich anlängen und nicht nur einfach quasi das Technische zu machen? Ich bin jemand, der sehr körperlich ist. Ich tue meine Kinder viel schmüseln, viel umarmen etc., viel streicheln. Aber am Geschlecht habe ich dann nicht gestreichelt oder so. Also das heisst, wir sind mega voll mit sozialen Bildern, mit Vorstellungen, mit Ängsten, mit Unsicherheiten, wo ich einfach gemerkt habe, siehst, von Anfang an ist es wie eine Sonderbehandlung und vor allem prägt durch Ängste und Unsicherheiten. Und dort habe ich wie gemerkt, auch die Eltern, Mütter wie Väter, Väter im Moment ein bisschen mehr wie Mütter, kommen dort sehr schnell dann eben auch in so das Kriminelle rein. Eben, oh nein, ich habe eine Erektion, wenn ich mit meinem Kind in der Badewanne bin, bin ich jetzt pädophil? Also ich sage es jetzt schon ganz recht, im Normalfall nein. Aber wir sind sehr schnell ängstlich und da habe ich wie nochmal gemerkt, hey, das Thema ist so wichtig, dass Eltern begleitet werden, unterstützt werden, eben die Fragen dürfen stellen, oder was macht die Mutter, wenn sie am Stillen ist und feucht wird in der Scheide? Dann ist sie häufig einfach gestresst und denkt dann, ah nein, ich darf jetzt das nicht fragen, ich bin irgendwie gestört oder komisch und so. Und das ist wichtig, dass man Leute hat, wo man dann anrufen kann oder vorbeigehen kann und kann sagen, hey, irgendwie ist alles okay und nicht nur ist alles okay, sondern wie mache ich es eigentlich, dass mein Kind, mein Mädchen, mein Bub weniger Krämpfe hat in der Sexualität wie vielleicht ich selber, also wie die Mutter selber. Oder vielleicht noch eine schönere Frage, wie kann ich es machen, dass mein Kind seinen Körper lustvoll kennenlernt. Und dann das eben auch als Mutter wie mitzuerleben und wirklich selber zu merken, ich habe doch auch noch Schranken. Und ich habe doch noch Hemmungen. Ah, ui, wie mache ich jetzt das, wenn mein Sohn quer durch den Bus durchhebt? Du Mami, ist jetzt das eine Madrenfrau? Und dann, wie auch immer, hat jetzt die eine Vagina, hat die eine Vulva? Und dann irgendwie eben in einer Lautstärke. Das kenne ich alles auch. Und wie man dann damit umgeht.
Und, so. Wie gehst du damit um?
Ah ja, das erzähle ich dann. Dann erzähle ich, ja, dass ich gehe davon aus, das ist ein Mann, weil ich habe das Gefühl, das sieht man jetzt an dem und dem. Oder dann haben wir, ich habe zum Beispiel im Bekanntenkreis eine Drag Queen als Kollegin. Und dann hat mein Sohn eben gefunden, du Mami, was ist jetzt das? Ist jetzt das ein Mann oder ist das eine Frau? Aber sie sieht aus wie ein Mann, aber hat Kleider an wie eine Frau. Wie mache ich jetzt das? Und so. Und dann habe ich zuerst gedacht, oh, das ist jetzt sicher gemein für den oder das irgendwie so. Und dann habe ich das einfach da vor ihm, dann mit meinem Sohn diskutiert. Und dann hat er am Schluss gefunden, das ist eigentlich total gut, weil ja, genau so ist es. Oder? Das hat dann so Normalität gebracht. Und vor allem, warum eben aufnehmen und gerade erzählen, ist, damit auch Kinder wenig Message bekommen, hey, mit meiner Frage ist etwas falsch. Sondern was eigentlich falsch ist, dass wir uns schämen wegen diesen Fragen. Und darum probiere ich dann eben, mich vor allem zu beruhigen und dann eben auch darauf einzugehen.
Mit letzter bin ich auf Facebook auf eine Frage gestossen, die gerade in den Kontext hineinpackt, passt, wo jemand gefragt hat, wann ist es zu früh, um meinem Kind irgendwie alles zu erklären? Oder beziehungsweise, was soll ich denn erklären? Wie weit soll ich gehen? Also zum Beispiel einem vierjährigen Mädchen, wie detailliert tust du erklären, woher die Babys kommen?
Also ich fange schon ein bisschen vorher an, oder? Weil schon ab dann, wo sie die Windeln nicht mehr anhaben, haben sie viel mehr Kontakt mit dem Geschlecht. Mhm. Und schon dann ist das automatisch so, dass sie das anlängen, berühren etc. Und schon dort kommt es darauf an, eben gebe ich dem Geschlecht einen Namen oder eben nicht. Mhm. Und das heisst, schon dort, wenn das Geschlecht einen Namen hat, hat es viel mehr Bezug. Also heisst, wenn es einen Namen hat, ist es Realität. Und das heisst, dort fängt es eigentlich schon an. Und das ist kindgerechte Entwicklung, oder? Also, dass man dann wie kann sagen, schau, das heisst so und das heisst so. Dann ist es auch so, dass in ganz vielen Familien kommt das zweite Baby, wenn das Kind 1,5, 2, 3, 3,5, 4 ist. Das heisst, in dieser Phase checkt es ja schon, hey, da passiert etwas mit der Mami. Und schon dort ist eigentlich die Frage, wie passiert das? Und natürlich kann man, weil es einem nicht so wohl ist, irgendwie sagen, ja, das ist halt einfach im Bauch von Mami gewachsen, einfach so. Aber das ist einfach falsch. Also das heisst, es macht ja Sinn, dass man dann am Kind kann anfangen erklären. Es gibt übrigens auch ganz viele Bücher, wo man sonst ausweichen kann. Aber dass es dann passiert, wenn Mami und Papi festschmusen, aufeinander draufliegen, wenn der Penis in die Vagina eindringt, das darf man alles sagen. Weil das Kind will das wissen, das ist nicht sexualisiert. Oder der grosse Unterschied ist, wenn wir auf das Thema schauen, dann haben wir ganz viele so quasi sexuelle Gedanken dazu. Aber für ein Kind ist das ein Kunde von der Welt. Oder kochen tut man so. Aha, Baby machen tut man so. Aha, aufräumen tut man so. Oder für Kind ist das genau die gleiche Verstehen von dieser Welt. Aber der Unterschied ist uns, also als Erwachsene, wie wir es begleiten, eben wenn wir es so verschämt begleiten, dann checkt das Kind, das ist in dem Fall anders. Mhm. Oder? Aber nur durch das macht das Kind einen Unterschied. Und all die Kinder, die zum Beispiel auf dem Bauernhof aufwachsen, die wissen das auch ab Geburt. Oder?
Also sie sehen bei den
Tieren. Sie sehen es und sie dann ja fragen. Oder? Mhm. Dann weiss man ja, wie man die Kühe, wie die sich begatten oder wie die Schöfli aufeinander aufhüpfen oder was auch immer. Und das ist einfach normal. Mhm. Oder? Aber unsere Sorge kommt daher, weil es für uns nicht normal ist. Und darum gibt es, um die Antwort kurz zu machen, keinen zu frühen Zeitpunkt, sondern wenn man tatsächlich mega unsicher ist, dann kann man wie schauen, wie reagiert das Kind? Und wenn das Kind dann, wie es noch so etwas passiert, kein Interesse mehr hat und davonläuft, okay, muss man ja nicht hinterhergehen und sagen, du, aber ich muss dir jetzt das noch zent erklären. Genau. Aber es ist doch alles okay.
Mhm. Wir haben ja oft noch Mühe, oder wir sind irgendwie so ein bisschen beschämt, wenn wir jetzt, vor allem also die kleinen Buben, ist ja noch öppe die so, bei den Mädchen zum Teil auch, aber eben, dass sie dann so, sie finden dann das, den Penis, sorry, wollte ich mir Schnäppi sagen, darf ich
nicht, Penis. Du darfst schon.
ja, dass sie das so spannend finden und eben so dran rumspielen und dran rumzupfen und ich glaube, daheim ist uns das ja eigentlich allen gleich.
Leider nicht allen, aha, aber vielen ist mittlerweile sogar gleich, das ist gut.
Aber sobald man ja, ich sage mal, draußen ist,
ja,
geht es ja wie irgendwie auch nicht mehr.
Absolut.
Und wie kann ich nachher meinen Kindern das vermitteln, ohne dass sie nachher das Gefühl haben, sie machen da etwas Böses?
Perfekte Frage. Weil das ist genau der grosse Unterschied, oder? Aufklärt oder frei bedeutet nicht, dass in allem Kontext alles, was mit dem Geschlecht zu tun hat, okay ist. Überhaupt nicht. Das ist nie die Idee, das ist nie das Ziel. Sondern genau, wir bringen unseren Kindern auch bei, dass man ausser daran angelegt ist, wenn man im Bus geht. Ausser in gewissen Phasen, wo meine Tochter keiben trotzig war und das Gefühl hatte, sie müsse jetzt mit der Unterhose in den Bus hineingehen. Dann habe ich dann irgendwann Kleider unter den Arm genommen und habe sie dann schrittweise, hat sie dann gefunden, sie müsse sich jetzt doch anlegen.
An jeder Haltestelle ein Kleidungsstück.
Genau, sehr so gut. Ungefähr. Ja. Also wo sie dann irgendwie gemerkt hat, sie ist jetzt doch nicht im Ganzen so wohl. Aber auch dort ist einfach okay, ja. Das ist ja wie eben das Lehren mit allem zusammen, oder? Also das muss man einfach lernen. Und darum auch mit dem Geschlecht, oder? Das heisst, ich sage eigentlich so, wenn sie ganz klein sind, dann dürfen sie das immer und überall, also so nach dem Motto, daheim und draussen, und also dürfen, dann, wenn sie sich dem noch nicht so bewusst sind. Und dann mit der Zeit geht es aber auch nur schon daheim darum, dass man dann zum Beispiel sagt, du darfst das machen in deinem Zimmer. Genau. Nicht aber, weil es weg ist in deinem Zimmer, sondern dein Zimmer ist dein Zuhause, das ist dein geschützter Raum, geh deinen Penis geniessen in deinem Zimmer. Und auch nicht eben mit einem Gesicht begleitet, das irgendwie verurteilend und so weiter, sondern eben sehr wertschätzend. Auch zum Beispiel bei uns zuhause darf man Blut rumlaufen, jetzt im Sommer sowieso. Aber zum Beispiel am Tisch sitzt man immer Minimum mit Unterhose. Einfach, weil ich finde, das gehört, ich persönlich finde, das gehört zu den sozialen Grundregeln, dass man mehr oder weniger angezogen am Esstisch ist. Und darum eben draussen genau das Gleiche. Dass sich wie die Kinder nicht über die Angst reagieren, also im Sinne von, lang nicht den Penis an, weil sonst könnte ein böser Mann meinen, das darf man jetzt auch anlängen. Weil dann kriegt das Kind Angst, dann sind die anderen Leute eine Bedrohung. Sondern es geht darum, du tust im Bus hinten angezogen hocken und deine Hände nicht am Körper bzw. irgendwo sonst beschäftigen. Und quasi c'est le ton qui fait la musique. Also der Unterschied ist wirklich, wie begleitest du es? Begleitest du es mit Wertschätzung und Unterstützung? Oder begleitest du es mit Abschreckungsmethoden, mit Angst, mit Unsicherheiten, mit Peinlichkeiten. Und das ist ein grosser Unterschied. Also nur als Vergleich nochmal wegen dem Bus. Meine Kinder essen eigentlich im Bus auch nicht. Oder? Weil es steht ein Tafel, dass man nicht essen sollte. Das heisst, das dürfen sie dann, wenn sie dann ein bisschen älter sind, also eben ab 2, 3, können sie das auch lernen. Oder? Und das gehört einfach zu den sozialen Regeln, wo man wie einfach mit der Zeit muss wie auch mitbekommen, dass man in dieser Gesellschaft kann funktionieren kann. Aber eben darum nicht anders wie alles andere auch. Mhm. So meine ich.
Okay. Ich lasse uns mal von den Kindern wegkommen, gehen wir mal zu den Eltern.
Oh ja.
Weil ich hatte ja eigentlich im Vorfeld zu unserem Gespräch gesagt, Tanja, ich will gerne mit dir über Elternsex reden.
Ja.
Ist das für dich überhaupt ein Begriff, ein stehender Begriff Elternsex? Oder was hast du da für Assoziationen damit?
ist ein guter ja doch, man muss eben schon sagen, es ist ein stehender Begriff, also es ist anders, weil es sind andere Herausforderungen, das ist einfach eine Realität. Und zwar der grösste Unterschied ist der, dass bei uns in der Gesellschaft herrscht so ein Mythos, Sexualität ist nur gut, wenn sie spontan ist. Also wir meinen, das ist so. Und viele von uns haben natürlich auch die Möglichkeiten, bevor wir Kinder haben, das auch so zu leben. Oder? Weil die meisten von uns haben zwar einen 100% Job gehabt oder haben, aber dann ist ja immer noch ganz viel rundum frei geblieben. Das heisst, dort hat man sich das quasi können leisten, eben nach Lust und nach Genuss und nach Spontanität Sex zu haben. Das geht mit Kind einfach nicht mehr. Also das heisst, dort hat man ja wie noch einen Job nach dem Job oder einen Job und so weiter. Also das heisst, das mit dem Spontanen geht schon mal gar nicht. Das ist einer der grössten Punkte, wo viele gar nicht sich bewusst sind, weil das bedeutet, erst dann werden sie damit konfrontiert, dass sie vielleicht gar nicht gelernt haben, auf nicht spontan Sex zu haben. Es ist eine Fähigkeit, die man muss haben. Das Zweite ist, wieso es auch wichtig ist, ist natürlich die ganze körperliche Veränderung. Oder? Speziell Frauen verändern sich auch durch die ganze Schwangerschaft. Also ein Jahr lang verändert sich der Körper erstmal drauf. Also das heisst eben mit Baby im Bauch und dann Geburt. Und dann aber wieder in den meisten Fällen über ein Jahr und eben noch länger dann wieder durchab. Also das heisst, das ist eine mega lange Zeit, wo sich der Körper einfach mega verändert, bis hin zu eben, er ist nie mehr so, wie er war. Also mein Körper ist ganz anders, wie er noch vor dem Kind war und nach dem zweiten Kind nochmal ganz anders, wie nach dem ersten Kind. Das ist einfach eine Realität. Und ganz viele von uns leben dort auch in der Sexualität, erleben wie Schwierigkeiten, weil sie irgendwie gemerkt haben, wenn ich mich nicht mehr so gewöhnt bin in meinem Körper, dann tendenziell bin ich nicht mehr so wohl. Mhm. Und dann tendenziell kann ich mich nicht mehr so auf Sexualität einlassen. Das passiert vielen Frauen einfach wie automatisch.
Sind das auch hormonelle Veränderungen? Also dass man zum Beispiel nicht mehr so schnell feucht wird? Ja. Oder solche Sachen, das spielt auch rein? Oder ist das nur im Kopf?
Also, Sörig, aber eigentlich nur das. Also es ist eben, das ist eben genau so eine von den Problemen, wo dann daraus rauskommt. Also es heisst, viel ist im Kopf, ein ganz kleiner Anteil ist wirklich am Geschlecht. Also was passiert mit dem Geschlecht, das ist einmal gross gedehnt worden, oder zweimal, oder dreimal, oder fünfmal, und dann wieder zusammen. Aber eigentlich, die Mehrheit bildet sich zurück. Also das, wo ganz viele so sagen, ich bin jetzt eine Turnhalle, das ist einfach nicht wahr. Also das stimmt nicht. Wir reden von Millimeter Unterschied. Aber die Wahrnehmung davon ist eben, es ist eine Turnhalle. Oder eben, wenn man gerissen worden ist oder geschnitten worden ist oder so. Natürlich, dort hat es Narben. Das hat sich wieder müssen finden, müssen bilden. Aber wie überall am Körper, wenn ich Narben würde behandeln und streicheln und machen und mich dem zuwenden, würde das wieder super zusammenwachsen und nicht mehr komische Gefühle machen. Also auch eben, ja, Punkt. Das heisst, sorry, manchmal, es gibt so viel zu sagen, was einfach so wichtig ist, dass ich mich manchmal verliere. Ja, ich probiere mich nicht zu strukturieren. Das heisst, dort ist genau die Diskrepanz zwischen was läuft in meinem Kopf ab, verhindert manchmal, dass ich den Körper wieder neu bewohne. Eigentlich wollte ich wie auf das raus. Das heisst, in der Realität hinterlässt es eigentlich nicht so viel Schäden. Mhm. Aber weil ich den Schiss habe, oder weil es mir komisch ist, oder weil ich eben mal ein halbes Jahr ein bisschen Tröchner bin, dann verrührt man es. So und das ist eben das Coole, in der Praxis, wenn ich dann manchmal braucht es ganz wenig Sachen mit den Patientinnen, wenn wir jetzt bei den Frauen bleiben, ganz wenig Übungen, Annäherungen, wo dann ganze Welten aufgehen. Ah, hätte ich das doch gewusst, dann easy.
Oder? Aber ist denn von der Frau jetzt das Bedürfnis immer da? Oder, ich höre halt auch von vielen, die sagen, hey, das ist irgendwie nur noch ein weiterer Punkt auf meiner To-Do-Liste. Dass sie wirklich reden von, also wirklich, Anführungszeichen, ehelichen Pflichten. Ja. Ja, genau. Also weißt, geht es dann wirklich darum, eigentlich einem Partner etwas zu lieb tun? Oder wie soll man denn überhaupt mit dem umgehen?
Ja, genau. Das ist eigentlich das grösste Problem der Frauen, das Thema Lust. Mhm. Darum habe ich auch ein Buch geschrieben zu diesem Thema.
Genau,
das ist eigentlich Coming Soon. Genau, Coming Soon. Weil es steht zwar gross Thema Orgasmus drauf, aber eigentlich geht es auch minimum so fest um das Thema Lust. Weil auch dort, also ich probiere es knapp zu erklären, es geht eigentlich darum, wie habe ich gelernt, Sexualität zu haben und warum? Also das heisst, habe ich schon immer Sexualität quasi gelebt für mein Herz, für die Intimität, für die Verbindung, für mich wohlfühlen, für mich begehrt fühlen. Oder habe ich Sexualität eben gelebt für das Geschlecht, weil mein Geschlecht so viel kann empfinden und so reich ist und so viel Erregung ist. Tendenziell sieht man bei vielen Frauen bei uns, also so in unserem Breitengrad, die haben eigentlich eher Sexualität für oberhalb vom Bauchnabel gelernt. Das Geschlecht war schon involviert gewesen, aber die meisten spüren genau in der Scheide oder Vagina nicht wirklich viel. sondern sie spüren vor allem an der Vulva, das heisst an der Lippe, an der Klitoris viel, aber innen dran nicht wirklich. Sie spüren innen dran viel, wenn sie frisch verliebt sind, weil dann macht es wie ein Echo ins Geschlecht. Und jetzt ist aber genau dort das Thema, oder? Wenn man ein Baby hat, dann ist das Herz mehr wie gesättigt. Mhm. Oder? Und dann ist der Partner häufig auch noch mehr wie mühsam in dieser Zeit. Man hat sich sehr anstrengend, man ist übermüdet, lalala. Und dann lenkt das nicht mehr, um das Echo auslösen im Geschlecht. Oder? Und dann merken viele Frauen aber an diesem Punkt, dann geht es auseinander. Mhm. Wenn aber die Frauen jetzt zum Beispiel bei uns in der Gruppe, in der Therapie, mit dem Buch, whatever, mit ganz anderen Methoden, wie lernen selber das Geschlecht zu einer Ressource machen, dass sie eben wollen, Sexualität haben, weil sich das so gut anfühlt, in der Vagina, in der Vulva, überall, also an dem Gesamtkonstrukt, dann würde ich das auch leben. Oder? Also, checkst du den Bogen?
Checkst du den Bogen, ja. Also, genau. Man muss es wie wecken, damit man es dann überhaupt wieder kann.
Damit man es nicht überhaupt... Die haben es wahrscheinlich noch gar nie gehabt. Aha. Oder okay. Es ist nicht etwas, das verloren geht. Nur die meisten merken das gar nicht, dass sie das gar nie anders gelebt haben. Sondern solange du normal in einer Beziehung bist und eben alle Spielvarianten vielleicht hast und eben vielleicht keine Kinder hast, kommt das nicht so zum Tragen. Aber dann, wenn du eben sonst völlig erschöpft bist, völlig nicht magst, dann merkst du, dass das eben keine Ressource ist. Also die meisten Frauen sagen, ah, mit meinen Freundinnen schwätzen, das kann ich immer, egal wie scheiße ich zu weg bin. Oder in die Badwanne, ja immer, weil das tut mir einfach gut. Gut essen, ja immer. Also das heisst, dort, das sind Sachen, die Ressourcen sind, die mir mehr geben, wie nehmen. Mhm. Oder? Aber beim Sex ist es dann häufig, dass die Anstrengung überhaupt Erregung zu bekommen, Anstrengung dabei zu bleiben, aber viel grösser ist, wie das, was man gibt. Also wie lehre ich das, dass man mehr gibt, wie das mich kostet? Und das kann man üben.
Das kann man üben?
Ja.
Okay.
Und das ist eigentlich die Antwort.
Und das ist eigentlich die Antwort. Und über das hast du ein Buch geschrieben.
Und dort ist eben dann der Bogen, weil dort haben wir dann genau den Salat, weil natürlich, darum noch ein kurzes Thema Lust, natürlich, wenn es für mich vor allem anstrengend ist, mich auf die Erregung einzulassen, mich zu konzentrieren, dabei zu bleiben etc., dann Lust heisst Vorfreude. Dann habe ich keine Vorfreude auf das. Wieso auch? Ist ja anstrengend. Ja.
Und eigentlich wärst du so, lieber Bedgasm anstatt Orgasm.
Natürlich, ja, natürlich. Mhm. Oder? Also, und das ist auch abgesehen davon eine Phase lang völlig okay. Aber es ist halt auf die Jahre raus nicht mehr okay. Ja. Also eben, weil dann der Partner und so weiter und bla bla. Genau, aber darum, es ist wie logisch, aber es ist nicht ein Problem, sondern es gibt etwas, wo man könnte daran ändern. Also man könnte es eben üben, man könnte es trainieren.
Aber oft ist ja nicht unbedingt die fehlende Lust das Problem. Eine andere Freundin hat mir zum Beispiel gesagt, hey, warum, ganz ehrlich, wenn ich mir selber mache, ist die Sache 34 Sekunden gelaufen, ich kann schlafen, es geht mir gut, wunderbar, und sonst muss ich noch Beine rasieren, und dann sollte ich noch fein schmecken, muss ich noch duschen, genau. Muss ich mich anstrengen.
Genau, aber das bedeutet, das ist eigentlich genau das, was ich vorher gemeint habe. Wenn sie den Vibrator herhaben kann, oder was sie auch immer dann macht, und dann in 34 Sekunden einen Orgasmus hat, sie weiss ganz genau wie, sie weiss ganz genau wo, sie weiss alles. Das heisst, dort hat sie so viel Aufwand und so viel Ertrag. Also mini Aufwand und ein mega Ertrag. Beim Sex ist es dann wahrscheinlich nicht nur die Vorbereitung, sondern wahrscheinlich auch das dort zusammen sein, wo sie sich auch konzentrieren muss, dass er jetzt wirklich am richtigen Ort drückt und macht und tut. Und dann zieht sich es noch in die Länge und dann rutscht er vielleicht ein bisschen ab und dann ist sie wieder gestresst, weil er jetzt nicht genau rechts von der Klitoris oben... Und dann ist alles wieder weg. Also das heisst, ja genau, warum soll man das machen? Aber jetzt stell dir ein Szenario vor, wo weil dein Geschlecht, dein Körper so sensibel ist, weil du das jetzt entwickelt hast, wie im Training, so. Und egal, wo dein Partner dich berührt, es steigert deine Erregung. Egal, wie du dich bewegst, es gibt dir mehr Erregung, es gibt dir mehr Freude, du hast mega Spass, dann findest du im Fall auch eine Stunde lang mega gut. Weil dann ist es wie eben eine Stunde lang in der Badwanne liegen, wo jede Minute eigentlich gut ist. Aber das ist genau der Unterschied, wenn du nämlich nur kannst erregt werden, wenn du genau den Vibrator rechts von der Klitoris her drückst, huch, jetzt fange ich an spucken, siehst du, dann dann geht das nicht, wenn du links auch streichelst und unten auch streichelst und überhaupt. Aber das kannst du entwickeln.
Aber dann sagst du eigentlich, die Kollegin mit diesen 34 Sekunden verpasst eigentlich etwas.
Ah, nein, so weit würde ich nicht gehen. Also ich meine, wenn sie wohl mit dem ist. Und
ja, ihr findet, Partner ist auch nicht so wohl damit.
Dann haben wir die Diskussion, wie viel soll man für den Partner und wie wichtig ist. Also im Endeffekt, ein Problem ist es nicht. Sie hat ja, was sie will. Mhm. Aber ich gehe halt schon davon aus, auch wenn sie dir das so erzählt, es ist ihr nicht egal, dass ihr Partner nicht glücklich ist.
Nein, natürlich nicht.
Also hat sie ja doch ein Problem.
Genau.
Und dann ist natürlich doch die Frage, hat sie Lust, das herauszufinden und sich dem zu widmen, auch in der Annahme, dass sie für sich ja etwas gewinnen kann. Es ist natürlich schon so, wenn wir nicht wissen, wie etwas sich anfühlt, also sagen wir Chinesisch reden, ist mir doch ein bisschen wurscht, ob ich Chinesisch kann oder nicht. Aber wenn ich plötzlich ganz viele Freunde habe, die Chinesisch können, dann fängt es mich vielleicht schon noch an reizen, sollte ich jetzt das Chinesisch noch lernen. Am Anfang finde ich, wenn ich anfange, die ersten drei Wörter, oh Gott, nie im Leben, schaffe ich doch nicht. Mhm. Aber das wissen wir alle vom Französischunterricht, sobald wir da eine gewisse Basis haben und dann mal in Frankreich sind oder mit dem Englischunterricht in England, in Amerika, dann ist es plötzlich lässig, wenn man dann mal mitreden kann.
Mhm.
Und so ist es auch mit der Sexualität. Ich muss es mir nicht erarbeiten. Überhaupt kein Problem. Aber vielleicht, wenn ich es mache, dann merke ich, was ich alles noch zusätzlich gewinnen kann.
Mhm.
Und dann kann das schon cool sein.
Ich habe in deinem Buch gelesen...
Du hast mein Buch gelesen?
Ich habe dein Buch gelesen, ja.
Cool.
Ich habe in deinem Buch gelesen, das... Wo war es? An der Klitoris oder ist es an der Vagina 8000 Mal mehr...
An der Klitoris.
An der Klitoris.
Klitoriskopf.
Am Klitoriskopf 8000 Mal mehr Nervenendinnen sind als an der
männlichen... Penis.
Wie am Penis.
Mhm.
Spitze.
Mhm.
Also eigentlich müssten wir ja in diesem Moment jedes Mal wirklich orgastische Party haben, oder?
Nein.
Aber nicht.
Nein. Weil das ist genau der Unterschied. Oder? Ich habe das beste Beispiel sind die Fingerspitzen. Mhm. Oder? Die Fingerspitzen haben auch enorm viele tausend Nervenenden. Aber zum Beispiel, wenn ich über Blindenschrift drüber fahre, dann spüre ich zwar Hübeli da, aber ich kann sie noch nicht unterscheiden, obwohl ich sehr feinfühlig bin an den Fingern. Aber meine Finger haben das noch nicht gecheckt. Also die können das noch nicht verbinden mit dem Gehirn. Und darum Blinde, oder auch nicht Blinde, aber Blinde machen das halt eher, müssen das wirklich lang lernen, die Verbindung zu machen zwischen dem, was am Finger passiert, und dem Hirn. Also das heisst, das muss sich bahnen und das muss sich vernetzen im Gehirn. Das heisst, mit der Klitoris ist es genau das Gleiche. Das führt zwar auf irgendeine Art, aber solange es nicht verbunden ist mit dem Gehirn und nicht kann zugeordnet werden, dann kann es zum Beispiel sogar auch schmerzhaft sein. Und es gibt viele Frauen, die ja sagen, am Klitoriskopf darf ich nicht anlängen, da bin ich völlig überreizt. Oder? Aber wenn ich dort anfange zu trainieren, das wirklich regelmäßig auf verschiedene Arten streicheln, drücken, eben mit verschiedenen fest, verschiedenen fein, mit verschiedenen Fingern die Klitoris, dann kann sich das mehr und mehr mit dem Hirn verbinden und mega gross entfalten. Und das ist eben der grosse Unterschied. Wir hätten die Nerven alle, aber solange sie nicht in allen Schichten verbunden sind mit dem Gehirn, und das geht nun mal nur über kontinuierliche Berührung, gibt das auch nicht so viel her. Mhm. Oder dann ist es einfach wie hobeln quasi. Aber nicht eben wie so die schönen, wirklich feinen Details.
Aber jetzt sag mal konkret, was kann man denn machen? Also was für Übungen, oder wie gehst du vor in deinen Empfehlungen, wie man das herbringt, die Verbindung?
Also das ist halt nicht so einfach zu beantworten, weil jede Frau an einem ganz anderen Ort steht mit ihrem Geschlecht. Oder viele wissen gar nicht, wie viel sie eigentlich schon können, sondern finden einfach, ich kann nichts oder ich spüre nichts. Also von dem her, dort in der Therapie zum Beispiel, sind so die ersten 2-3 Stunden wirklich Analyse von was die Frau alles kann. Aber angenommen, sie würde nicht kommen. Dann würde ich jetzt antworten, zuerst mal genau schauen, was macht sie in der Selbstbefriedigung. Und dann wird sie relativ schnell merken, dass sie wahrscheinlich 1 bis 2, maximal 3 Müsterli hat, die einfach immer genau gleich sind. Und die wirklich einfach genau beobachten, wo drücke ich, wo ziehe ich, wie fest, wo reibe ich, wie bla 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 bla, also ganz genau. Und dann wirklich von dort aus, das ist sozusagen wie eine Autobahn, die funktioniert. Und dann von dieser Autobahn immer mehr Abweichungen machen. Also zum Beispiel, eben anstatt die 30 Sekunden, sich mal darauf einstellen, eine Minute. Und dann wirklich in dieser Minute probieren zum Beispiel, angenommen, es ist der Vibrator, dass sie vielleicht am Anfang nicht den Vibrator nimmt und zuerst mal mit den Fingern streicheln. Wird garantiert keine Erregung auslösen. Nichts, was man am Anfang macht, macht Erregung. Da kann man schon, dort hören eben die meisten schon auf, hey, bringt nichts, ich bin 2-mal in der Scheide drin mit den Fingern, hat mir nichts gesagt, habe ich aufgehört. Ja, Logo, kann nichts passieren. Das ist wie lernen laufen. Und dann aber mit der Zeit immer wie ein bisschen ausweiten. Also das heisst, dass man dann zum Beispiel eben mal langsamer macht. Und das mal einen Monat lang, immer, jeden Tag, alle 2 Tage, alle 3 Tage, maximum alle 3 Tage, sonst merkt man keine Veränderung, langsamer macht. Oder zum Beispiel mit der Zeit mit ein bisschen weniger Druck. Oder? Und dann wirklich immer 1 Minute lang mit ein bisschen weniger Druck. Oder wenn man merkt, man tut immer nur rechts von der Klitoris eigentlich wirklich berühren, dass man dann auch sagt, okay, und jetzt fängt man mal an, nicht nur rechts, sondern tut die Berührung ein bisschen grösser werden lassen und ein bisschen mehr von dem Klitoriskopf mit innen, bis man dann das ganze Geschlecht am Schluss berührt hat. Und das braucht Wochen. Mhm. Und dort ist eben eigentlich der Haken, wieso ich immer wieder aufs Thema Therapie, Beratung, Kurs zurückkomme, wie ganz viele Frauen hängen dann ab. Oder wie sie wie sagen, ja nein, aber eben, ich habe schon so viel in meinem Alltag, wieso jetzt das auch noch, das ist mega aufwendig, das ist mega streng und allein komme ich mir doof vor. Also irgendwie, es bringt ja eh nichts. Weil eben die Grundidee von dem, dass das gelernt werden kann, bei den Leuten noch nicht ganz angekommen ist. Und dann lassen sie es eben wieder sein. Aber sie sind eben gleich unglücklich. Und wie nochmal zu sagen, ich finde nicht, die Leute oder die Frauen müssen das machen. Aber sie haben die Option. Und ich finde wichtig, zumindest in dieser ganzen Aufklärungsarbeit, dass die Frauen wissen, sie könnten das alles erreichen. Ja. Oder ein einfaches Beispiel auch, dass man zum Beispiel in der Dusche mal anfängt, sein Geschlecht bewusster wahrnehmen und eben bewusster streicheln. Und immer im Wissen, es wird nicht Erregung auslösen. Monatelang nicht. Das braucht Zeit. Das ist eben wie Laufen lernen. Also wenn ich beobachte, wie lange meine Kinder gebraucht haben, bis sie dann wirklich gelaufen sind, ist das schon monatelang gegangen.
Lass uns noch mal schnell über Männer reden. Jetzt haben wir auch viel über Frauen geredet. Haben Männer das auch, dass sie zum Beispiel nach der Geburt oder in grösseren Stressphasen, dass sie dort auch die Lust verlieren? Oder sind das primär Frauen?
Ja, also es sind auch Männer. Dort hat es verschiedene Faktoren. Das eine ist, wenn man zuerst mal ums Rein eben sehr physisch gehen, dann sagen viele Männer, seit meine Frau geboren hat, spüre ich den Penis nicht mehr irre. Es ist zu weit.
Ja.
Oder? Die Realität dahinter ist aber ein bisschen andere. Die Geschichte dahinter sieht ein bisschen anders aus. Und zwar, wenn ein Mann sich jeden Tag, jeden zweiten Tag mit einer relativ kräftigen Männerhand selber befriedigt, also ribbelt am Penis, vielleicht ist die Hand trocken, das frage ich immer sehr genau, dann ist es klar, wenn der sich eigentlich gewöhnt ist, kräftig schnell zu ribbeln an seinem Penis und so Erregung herzustellen, dann ist natürlich eine Scheide per se schon sehr weich und gibt sehr wenig Widerstand oder ist eben auch noch im besten Fall rutschig. Das heisst, schon häufig vorher müssen die Männer recht eine Leistung aufbringen, ihren Penis gut zu spüren in der Frau. Darum reagieren auch ganz viele Männer darauf, wenn sie mit Kondom Sex haben, dass sie das Gefühl haben, sie spüren nichts. Das liegt nicht am Kondom, sondern es liegt daran, dass sie sich sonst so anders gewöhnt sind. Und dann kann es eben gut sein, einerseits vom Alter her kommen dann Männer, eben, wenn sie sagen wir, mit Mitte 30 Kinder haben, gehen die Hormone auch ein bisschen zurück. Das heisst, dann hilft der Körper von selber auch im Ganzen so fest mit. Das ist ein Thema. Und eben, vielleicht ist sie dann nur 1 Millimeter weicher oder weiter. Aber das reicht dann manchmal schon, dass sie das wie nicht mehr überbrücken können. Und darum ist dann wieder das gleiche Thema. Wenn dann die Männer merken, shit, es ist anstrengend, um in ihr die Erregung bekommen. Und zwar nicht, weil sie nicht mehr hübsch aussieht, sondern weil einfach am Penis nicht mehr so viel passiert. Mhm. Dann verlieren sie mit der Zeit Lust drauf. Weil sie kriegen Angst, das macht sie unsicher. Ah, ich kann die Erregung nicht mehr bekommen. Ah, mache ich doch lieber selber alleine. Mhm. Und dann haben wir dort durch ein Lustthema. Das andere ist natürlich auch Männer. Es sind ganz neue Rollen, ganz neue Herausforderungen, mega viel, wo neu ist und wo anstrengend ist, wo einfach auch dazu kann führen, dass sie dann vor allem eben, wenn es um partnerschaftliche Sexualität geht, dann dort eben auch noch mega viel Aufwand müssen betreiben. Eben, sie müssen sie zuerst verführen, sie müssen dann zuerst noch irgendwie für die Umstände sorgen, sie müssen dann irgendwie noch, keine Ahnung was. Und dann kann man aber schon mal sagen, hey, aber weißt du was, das ist mir im Fall zu aufwendig. Mhm. Da geht es mir einfacher, schnell auf dem WC mir einen abholen.
Was ich einfach viel höre, ist, dass der Sex auch so ein bisschen als Entspannung natürlich auch wahrgenommen wird bei vielen Männern. Also das ist wirklich das, was sie... Ja. Und als Liebes...
Mhm. Intimität.
Beweis. Mhm. Also eigentlich als Ausdruck von Liebe, oder? Mhm. Bei ganz vielen. Und ich habe schon jetzt auch wieder diverse in meinem Umfeld auch gehört oder auch selber erlebt, dass dann auch eine Frust entsteht, oder? Wenn man eben als Frau, ja, nein, ich bin müde, ich habe keine Lust, ich habe Kopf, ich habe Mens. Und dann, dass das eigentlich so gehört wird, als ich will mit dir nicht schlafen, ich liebe dich nicht
mehr. Ich will dich nicht mehr. Ja, genau. Ja. Ist ja auch verständlich, dass man auf die Idee könnte kommen. Weil das ist ja tatsächlich speziell und das ist halt die Schwierigkeit mit der Geburt, oder? Dass dann das häufig zeitlich kommt, dass er beobachtet, dass sie extrem viel Liebe gibt, aber eben etwas Neuem und er sie noch nie gesehen hat, so viel Liebe verströmen. Die meisten Frauen haben sich ja selber noch nie erlebt mit so viel Liebe. Mhm. Aber eben mit dem Baby und nicht mit mir. Also ist ja irgendwie noch logisch, bin ich in dem Fall jetzt nicht mehr toll. Mhm. Und eben dann auch die Unsicherheit bei den Männern, ja, aber alles, was ich dann mache, mich zum Nähern, ist entweder Druck, oder ist, eben ja, ich mache vor allem Druck, oder ich mache ihr weh, eben weil irgendwie an die Brüste anlängen und nachher findet sie irgendwie auch, aber irgendwie, keine Ahnung, das Geschlecht ist anders. Das heisst, da herrscht viel, mega Verunsicherung, wie sozusagen erwartet wird, dass der Mann dann das genau richtig macht. Und sie aber eigentlich nicht genau eine Anleitung geben kann. Wenn du so machst, dann klappt es. Sondern dann, nein, heute ist im Fall dieses auch nicht gut. Und das ist eben dann wieder die Verantwortung der Frauen, wenn sie selber ihren Körper dann nicht mehr kennen. Wie sollen sie jemandem anders sagen, wie er das machen kann? Beziehungsweise, woher soll denn er wissen, wie das geht? Und da sind wir eben tatsächlich bei einer grossen Verunsicherung der Männer, wo ich eben von sehr liebevollen Männern auch rede, oder? Wo dann gar nicht darum geht, die wollen einfach halt ihren Sex haben.
Genau.
Sondern die merken eben, das ganze Gefühl funktioniert nicht mehr. Es wird nicht mehr gestrichelt, es wird nicht mehr gehebelt, es wird eben nicht mehr Sex gehabt, es wird wie gar nichts mehr. Und sie sind überfordert, weil sie selber keine Lösung haben, weil aber die Frauen auch keine Lösung. Also es haben beide keine Lösung.
Ja.
Und darum sind beide arm, in dem Sinn. Nur was er halt die Erfahrung gemacht hat, wo er häufig dann eine Art einen Vorteil hat. Bei ihm, weil er so viel mit seinem Penis geübt hat, ging es dann schon ringer. Und er kann dann das irgendwie schon. Und dann sind die Frauen einmal noch verrückt, weil sie finden, ja, bei dir geht es ja so ringend und so einfach, jetzt will der erst recht nicht.
Mhm.
Also das heisst, da wird häufig auf vielen Ebenen gibt's riesige Konflikte, wo eben nicht unbedingt müssen sein müssen. Oder wo man eben auch wieder kann lösen, weil ja, das ist ernst zu nehmen.
Ja, und wie kommt man denn aus dem raus? Was ist der erste Schritt?
Ja, oder als Therapeutin kann ich gut sagen, geht in Therapie.
Ja.
Weil ich finde, ich habe eben am liebsten Paar bei mir, die sich noch gerne haben. Oder? Wo eigentlich wirklich das Interesse haben, etwas zu verändern. Wo eben finden, hey, und ich will das angehen. Weil wenn die Leute oder die Paar sagen immer, ja, komm, wir gehen erst in Therapie, wenn quasi nichts mehr hilft. Aber dann ist ja meistens zu spät.
Ja, vielleicht nimmt man das gar nicht so schlimm wahr. Also vielleicht. Weißt du, wenn natürlich alle rundherum sagen, ja, wir haben jetzt auch nur noch zweimal im Monat Sex, dann findet man ja das nachher vielleicht einfach normal.
Ja, also zweimal im Monat ist einfach schon gut. Oder? Für viele ist eine Realität einmal pro Jahr oder ein halbes Jahr oder so oder gar nicht mehr. Also, aber ja, auch zweimal im Monat ist für die meisten nicht befriedigend. So. Ja, jein, oder? die meisten wollen nicht zugeben, dass sie das durchaus als Problem sehen. Also es ist nicht, dass sie es... Weil ein Paar, das in dem kein Problem sieht, hat auch keinen Krampf. Sondern die finden dann, ist so, weil ist so, ist okay. Aber die, die du ja beschrieben hast, die haben ja das Problembewusstsein. Also die haben zumindest das Problembewusstsein, dass sie nicht glücklich sind. Und sie bekommen mit, dass vielleicht der Partner auch nicht glücklich ist. Und das, finde ich, reicht eben schon für eine Therapie. Weil ich habe eigentlich vor, in meinem Leben glücklich zu sein. Und wenn ich nicht glücklich bin, will ich etwas daran ändern. Also es ist wie so eine Einstellungssache. Wenn man sagt, okay, ich lebe damit, dass ich unglücklich bin. Okay, ja, eh. Also,
aber wenn ich jetzt die richtig verstehe, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, das ist eine Phase, oder? Wenn zum Beispiel Kinder noch ganz klein sind und man eben zu wenig Schlaf hat und man hat eine riesen To-Do-Liste und so das machen, und dann, dass man sich vielleicht sagt, ja, okay, in 2-3 Jahren ist ja das ausgestanden und dann wird das alles wieder besser. Aber wenn ich die richtig verstanden habe, ist halt die Sexualität so ein bisschen wie ein Pflänzchen, das auch ein bisschen verkümmert, wenn man sich nicht darum tut.
Ja, es kommt halt wieder darauf an, oder? Wenn das ein Paar, nehmen wir ein Szenario, wo man wirklich sagt, okay, gut, Sexualität schieben wir jetzt in die hinterste Ecke für 3 Jahre. Und dann? Also, es gibt durchaus Paar, die dann sagen, so, steht in der Agenda, heute 3 Jahre abgelaufen, jetzt los.
Genau, Achtung, warte, das wollte ich schnell fragen. Genau, Sex nach Termin.
Ja, warum nicht?
Warum nicht?
Ja, warum okay. nicht? Es muss ja nicht, also ich meine, wir kochen nicht immer aufwendig zum Essen. Manchmal gibt es einfach Brot und Käse. Punkt. Also kann man doch auch mal Sex haben wie Brot und Käse, wo halt einfach ist. Weil der Witz ist schon, eben das, was du vorher angetönt hast, es macht eben doch eine Nähe miteinander. Es macht eben doch eine Verbindung. Und es macht eben doch etwas mit dem Paar, wenn es das lebt. Wenn es irgendwie einfach diese Ebene hat. Der Körper schwätzt trotzdem miteinander. Und jetzt habe ich den Vater verloren, Mann. Ah, genau. Und darum, wenn man jetzt wirklich will sagen, nach 3 Jahren holt man das führen und macht das dann, das ist schon okay. Nur in der Realität ist die wenigsten Paare sind dann so verantwortungsvoll miteinander. Sondern eben, sie sind dann, sagen wir jetzt das Szenario, das du vorher gesagt hast, der Mann hat sich dann eben trotzdem 3 Jahre schon abgelehnt gefühlt und unwichtig gefühlt oder irgendwie nicht begehrenswert oder was auch immer. Und dann haben wir eben nicht nur das Thema von der Sexualität, sondern haben wir eben durchaus das Thema von der Liebe. Mhm. Oder? Und darum, ich sage nie, ihr müsst sofort. Aber ich sage nur, man kann. Oder? Aber man kann auch, wenn es schon mega lange so war, man kann immer. Aber was schon wichtig ist, dass in den meisten Fällen kommt man vermutlich selber nicht ungut raus, je nachdem, wie die Situation ist. Und ich würde mehr vermitteln, im Fall in Therapie gehen, ist keine Schande, sondern das ist wie Verantwortung übernehmen für die Beziehung. Aber es gibt auch ganz viele Paarkurse, die man machen kann, auf verschiedene Arten. Es gibt Wochenende, wo Paare gehen können, etc. Also, ich würde mehr eben ermutigen, dass man mit allem anderen, mit der Ernährung, mit dem Sport, mit irgendetwas, geht man ja überall auch, neuem zu herren. Oder die meisten, die auf die Ernährung schauen wollen, gehen irgendwann mal eine Phase zum Coach, zum Ernährungsberater, um sich Inputs zu holen. Und dann kann man es dann zu Hause schon. Und so sehe ich eben auch Therapie, dass man sagt, schau, jetzt einfach für 2, 3, 4, keine Ahnung, mal gehen wir in eine Beratung, holen uns die Sachen ab, verstehen, um was es geht, und dann nachher können wir das schon selber.
Finde ich schöne Gedanken. Ich glaube einfach, dass es für ganz viele sehr, sehr schwierig ist, das zu machen, gerade bei so einem Thema. Ja. Und wieder aus meinem Fundus von Erzählungen aus dem Freundeskreis zu schöpfen, hat mir auch jemand erzählt, dass sie eigentlich, wie finde ich, hey, ist gut und recht gewesen, was wir jetzt da gemacht haben, aber ich würde eigentlich, nächstes Mal würde ich eigentlich auch gerne kommen.
Ja.
Und dass sie sich dann zum Beispiel aber gar nicht getraut, weil sie jetzt das irgendwie seit einem Jahr immer gleich machen, um ihm dann irgendwie wieder das mal zu sagen, weil sie dann das Gefühl hat, ja, aber dann hinterfragt er ja das ganze letzte Jahr, ob er immer etwas falsch gemacht hat. Ja. Zum Beispiel, also weißt du, ja, wenn es im Kleinen so schwierig ist, um über etwas zu reden, dann habe ich das Gefühl, der Schritt, um zu sagen, so Schatz, gehen wir zur Sextherapeutin, ist dann schon nochmal
ich erlebe wie beides. Ich gebe dir für die einen Leute wie recht. Was ich aber ganz häufig erlebe, dass es dann für die Paare trotzdem leichter ist, zum kommen, um dann genau die Details anzusprechen. Du, denkst du jetzt, wenn ich dir würde sagen, das, fändest du so schlimm? Und dann würde er vielleicht sagen, nein, wieso? Das wäre doch jetzt super. hat sie aber zuhause gar nicht getraut. Oder? Also das heisst, manchmal ist es eben genau umgekehrt, dass man wie muss an einen Ort hergehen, um dann so die blöden kleinen Details, die es aber darauf ankommt, genau eben erst erzählen. Natürlich kann ich dir jetzt auch zur Antwort geben, ja, jetzt eben zum Beispiel die Frauen, die das hören, dass sie mal überlegen sollen, ob sie dann wüssten, wie sie Sexualität haben wollen. Und dass es mit mega viel Mut verbunden ist, das einem Partner zu sagen. Und hey, traut euch doch mal. Das kann bei den einen mega gut klappen. Oder das kann auch gut funktionieren, das kann auch viel lösen. Aber es gibt eben dann auch die Frauen, die sagen, nein, ich mache es nicht, weil ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann, wenn mein Mann nachher hässig ist. Oder also, bei diesem Thema beißt sich die Katze in den Schwanz. Also es ist wie so, es ist immer peinlich, es ist immer mit mega viel Mut und in dem Fall mit Angst verbunden. Es ist immer gross und wichtig und es ist immer mit viel Verletzungen verbunden. Wie man das angehen würde, das muss man wie für sich herausfinden, was ich einfach ermutigen will. Es lohnt sich, um das angehen, dass man aber nicht am Schluss dann die ganze Beziehung an die Wand muss fahren, wenn es in Anführungszeichen nur um Sex geht. Oder? Und mehr das. Und natürlich rede ich jetzt ein bisschen salopp drüber. Oder? Und lache viel oder erzähle es in einer Leichtigkeit. Ich finde das auch nicht leicht, wenn ich betroffen bin. Aber ich weiss einfach von meinem Hintergrund her, wie fest es sich lohnt, wenn man denn das angeht. Das ist mir. Ja, genau.
Also, eigentlich könnten wir abschließend sagen, mehr Sex haben ist gut für die Beziehung, aber vor allem auch gut für einen selber.
Nicht unbedingt mehr Sex, sondern der richtige Sex. Okay. Also, Kunst ist schon noch, dass man wie muss lernen, seinen eigenen Körper, also vor allem als Mutter, wie kann man seinen fremden Körper wieder anfangen zu bewohnen, wieder anfangen schön finden und dann eben auch anfangen erregend finden, lustvoll finden. Und je mehr man selber über seinen eigenen Körper Bescheid weiss, desto mehr kann man eben da auch die Veränderungen in der Partnerschaft machen und desto mehr kann er nämlich dann auch das Richtige quasi machen, falls er das nicht macht. Und dann gibt es genau die positive Dynamik, dass dann auch für die Beziehung in vielen Fällen eben einen enormen Aufwind gibt, weil was ich schon sehe, die Paare, die auch über Jahre ein gutes Sexleben haben, also ein lustvolles Sexleben, haben es tendenziell auch mit anderen Themen leichter. Nicht immer, überhaupt nicht immer, aber tendenziell gibt das eine wunderbare Basis als Paar.
So. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für all deine Ratschläge und danke deine Offenheit.
Dir. Merci.
Merci, Tanja.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest
und auf eurem lokalen Spielplatz.
Immer dort, wo am meisten geschrauben wird.